Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und liebe Gäste, es war im Januar, da trat ich vor die Haustür und dachte erst einmal, ach du Schreck. Die Straßen waren spiegelglatt, Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten alle Gehwege vereist. Dennoch bin ich tapfer in mein Superintendentenbüro gegangen. Ich brauchte doppelt so lange wie sonst, fühlte mich mit meinen kleinen Trippelschrittchen irgendwie 10 Jahre älter und habe es natürlich vermieden, die Hände in die Taschen zu stecken. Normal ist das nicht. Immer will ich das nicht haben. Nach 2 Tagen war es dann auch wieder vorbei. Temperaturen über Null, die Gehwege meistens gut gestreut und es ging wieder das sichere Auftreten, der sichere Stand. Die Welt war wieder in Ordnung. Ich konnte wie gewohnt zügig ausschreiten. Nur der Muskelkater in den Oberschenkeln und im Rücken erinnerte mich noch einige Zeit an diese Erfahrung. Die kleinen Schritte, die dauerhafte Anspannung, die Sorge auszurutschen, zu fallen, mir richtig weh zu tun, das alles hatte Muskelgruppen beansprucht, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie besitze. Wenn der Boden glatt wird, dann wird's anstrengend. Wenn der gewohnte Gang der Dinge nicht mehr geht, dann kommen wir schon noch vorwärts, aber es dauert deutlich länger. Und es hat Nebenwirkungen, die mir nicht gefallen. Für besondere Lagen sind wir, so denke ich, irgendwie nicht gemacht als Menschen. Je älter ich werde, umso mehr schätze ich die Gleichmäßigkeiten, die Routinen, die Rituale. Sie sind so berechenbar wie meine 12 Minuten Fußweg ins Büro bei schönem Wetter. Chaos und Krise, außergewöhnliche Situationen und Lagen, schön und gut, aber eigentlich dürfen sie nicht länger als 2 Tage dauern. Liegt das am Alter? Jemand hat mal gesagt, bis 40 gehört man zu den Brandstiftern, danach wechselt man zur Feuerwehr. Auch heute haben wir hier überwiegend Feuerwehrleute versammelt. Was aber, ihr Lieben, wenn der Brand nicht verlöschen will, wenn das Eis nicht schmilzt, wenn die Temperatur nicht nach 2 Tagen schon wieder steigt, wenn ich in einer Situation aushalten muss und nicht weiß, wie lange? Neulich sah ich einen Cartoon am Eingang eines Tunnels. Saß jemand mit einem Schild, auf dem stand: Wir haben das Licht am Ende des Tunnels mal ausgeschaltet. Energiesparmaßnahme. Wie lange werde ich Trippelschritte durchhalten? Daueranspannung, das Spähen nach allen Seiten, um Gefahren frühzeitig zu erkennen. Besondere Vorsicht, 24/7. Wie weit weg ist eine solche Lebenslage von dem forschen Ausschreiten und dem Blick auf den schönen blauen Himmel? Nichts kann mir passieren. Alles ist wie immer. Haben wir denn die Krisen schon hinter uns? Covid? Wir vergessen ja schon, was da war. Die aufgestellten Testcontainer. Letzte Relikte erinnern noch. Der Spender Desinfektionsmittel steht noch. Ist die Krise vorbei? 150.000 Menschen sind gestorben, allein in unserem Land. Ihr kennt bestimmt einen von ihnen. Long-Covid gibt es auch. Energiepreiskrise, wow, wir sind beim Schlimmsten weg. Die Wutbürger sind nicht aufgestanden, der heiße Herbst ist ausgefallen, der Blackdown auch. Aber sind wir durch? Und da haben wir noch gar nicht an den Krieg in der Ukraine gedacht. Da ist ja klar, dass wir nicht durch sind. Mancher Mensch hat sich verändert in der Krisenzeit, die hinter uns liegt. Einige Menschen reden nicht mehr miteinander und wenn doch, dann nicht über bestimmte Themen. Auch zwischenmenschlich kann es ja eisig werden. Was immer feststand, scheint sich zu verschieben, neue Formen anzunehmen, irgendwie nicht wieder zu erkennen. Berechenbares wird unberechenbar, bewährte Koordinatenkreuze verschieben sich, der Boden verrutscht. Irgendwie ist die Welt eine andere geworden. Und das einerseits, indem sich die Ereignisse überschlagen und wir gar nicht mitkommen. Denk mal daran, wie die ersten Tage und Wochen der Pandemie vonstatten gingen. Da war ja jeden Tag was Neues. Wir waren vollkommen im Chaos. Und andererseits geschieht diese Veränderung unmerklich und ganz langsam. Unserer geliebten Welt, in der wir alles planen können, unserer Planwelt wird der Garaus gemacht. Die Welt, in der wir uns sicher fühlen, in der wir rechnen, in der wir berechnen, in der wir Zahlen und Daten und Fakten hamstern, unsere Termine machen, unsere Einkaufslisten schreiben, den Urlaub planen und wenn wir noch zu den Brandstiftern gehören, vielleicht auch die Familie planen, in der wir zu meinen wissen, was ja morgen und übermorgen sein wird. Diese schöne Planwelt wird irgendwie gerade kaputt gemacht. Sie weicht einer neuen, einer anstrengenderen Variante. Ich möchte sie mal die Nicht-Planwelt nennen. Die Welt also, wo es immer wieder anders ist, als es eben noch war. Die Welt, die sich unserer Kontrolle entzieht, wo Dinge geschehen, die uns nicht gefallen und wir haben keinen Schalter, um das einfach mal auszustellen, nicht einmal einen Regner, um es ein wenig auf kleine Flamme zu drehen. Wir müssen diese Nicht-Planwelt nehmen, wie sie kommt. Sie macht mit uns, was sie will und nicht, was wir wollen. Ich habe euch das mal ein bisschen zum Visualisieren didaktisch mitgebracht. Das ist die Welt, übrigens rückstandsfrei zu entfernen, Malerband. Keine Angst ums Paramount. Und das ist die neue Welt, die uns so unheimlich anstrengt. Ich hänge es noch zu enger. So. Die Nicht-Planwelt. Wenn wir ein wenig darüber nachdenken, dann werden wir bemerken, dass diese Nicht-Planwelt natürlich nicht erst seit der Pandemie oder seit dem Ukraine-Krieg aufgestanden ist. Nein, sie ist ja schon immer unsere Ausgangslage. Wir konnten nur wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten besser so tun, als würde es sie gar nicht geben, als könnten wir ausschließlich nur in dieser schönen, berechenbaren Planwelt leben. Aber es gab nur mal ein Beispiel von vielen, die man jetzt nennen könnte. Eine Zeit, gehen wir mal 40 Jahre zurück, da wird es auch in Karl-Marx-Stadt so gewesen sein, wie damals in Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Wenn man da einen Notarzt brauchte, dann ging man zu dem einen in der Straße, der ein Telefon hatte. Heute haben wir alle eine Taschenlampe in der Tasche, mit der man auch telefonieren kann. Damals hatte einer ein Telefon und wenn der gerade im Urlaub war oder schwerhörig, dann hatten wir die Nicht-Planwelt aber pur. Ironischerweise lebten wir damals, wisst ihr noch, in Zeiten der Planwirtschaft. Haha. Und noch weiter zurück in der Geschichte war man froh, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus waren und das Kleinkindalter überlebt haben. Damals war die deutsche Mutter mit durchschnittlich 10 Kindern gesegnet. 10. Und die Lebenserwartung in Deutschland lag bei 56 Jahren. Aber nicht, weil die Erwachsenen nur 56 wurden, sondern weil so viele Kinder gestorben sind. Als ich von Berlin ins Erzgebirge zog, vor 33 Jahren, habe ich gedacht, was machen denn die hier für einen Aufriss, wenn Schulanfang ist? Ist ja vollkommen, was ist das denn? Die heiraten doch nicht. Ich kam aus Berlin, wenn Schulanfang war, Zuckertüte, Kaffee trinken, erledigt. Ich habe dann in den Jahren im Erzgebirge durch viele Gespräche verstanden, warum das so ein wahnsinniges Fest war, weil immer noch die Nachwirkungen dieser Zeit eine Rolle spielten. Wenn das Kind in die Schule gekommen ist, wenn es 6 Jahre alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch sterben wird, wesentlich geringer. Und das immer noch Feiern dieses Anlasses macht deutlich, wie entscheidend das mal über viele, viele Jahrzehnte gewesen ist. Die Nichtplanwelt spiegelt sich in allen Erzählungen derer, die vor uns waren. Interessanterweise wahrscheinlich viel mehr die Nichtplanwelt als die Planwelt. Alle Geschichten, die uns überliefert wurden, reden eigentlich von Katastrophen. Denkt bitte mal an die biblischen Geschichten. Die Nichtverfügbarkeit des Lebens, denn darum geht es ja, ist wahrscheinlich überhaupt der Grund, warum Menschen ihre Erfahrungen zu Papier gebracht haben. Die allermeisten Texte der Bibel berichten von Erfahrungen des Ausgeliefertseins, des Kontrollverlustes. Da befinden sich Fischer im Sturm auf einem See. Da soll eine unfruchtbare, hochbetagte Frau noch einmal einen Sohn bekommen, aus dem dann auch noch ein großes Volk werden muss. Sklaven machen sich auf die Flucht in eine Wüste, die sie noch nie gesehen haben. Und der Mann, auf den sich alle Hoffnungen gerichtet haben, stirbt einen Tod wie ein Verbrecher am Kreuz. Ja, wenn, was ist denn das? Nicht-Planwelt pur. Oder eben die Geschichte von den Frauen, diese schöne Frauengeschichte, soll noch einer sagen, das Alte Testament wäre nur männerdominiert, die wir gehört haben von diesen drei Frauen, Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter. Da geht eine Ausländerin, Ruth, in ein Land, in dem sie nie zuvor war, und verlässt, übrigens ein Grundmotiv der Bibel, ihre Heimat, in einer Krise. Sie begibt sich in ein Gebiet, wo sie noch nie war, einen Kulturkreis und auch eine Glaubenswelt, von der sie keine Ahnung hat. Zuvor war ihr Mann gestorben, der selbst ein Migrant war, einer, der wegen einer Hungersnot in seiner Heimat wiederum nach Moab ziehen musste, der in der Fremde eine Frau nahm, eben Ruth, und der den interessanten Namen Kilion trug. Wisst ihr, was Kilion übersetzt heißt? Der Schwächling. Schöner Name, ne? Wenn man so als Junge Kilion genannt wird. Vielleicht war ja schon die Geburt dieses Knaben eine Krise. Er stirbt, der Mann von Ruth, wie übrigens auch sein Bruder Machlon. Wisst ihr, was Machlon übersetzt heißt? Der Gebrechliche. Wunderbar. Und dann auch noch der Vater der beiden Brüder, auch der war ja gestorben. Ruth und Naomi, ihre Schwiegermutter, überleben und natürlich auch Orpa. Und nun geht es darum, wie geht es jetzt weiter? Naomi möchte zurück dahin, wo sie hergekommen ist, nach Bethlehem. Und ihre beiden Schwiegertöchter müssen sich entscheiden. Gehen sie mit oder bleiben sie? Naomi wünscht natürlich ihren beiden Schwiegertöchtern das Beste und gibt ihnen den Rat überhaupt, der heißt wörtlich, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet. Bevor ihr euch entscheidet, geht dahin, wo ihr Ruhe findet. Und ihr Lieben, in dieser anstrengenden Nichtplanwelt ist das doch unsere Sehnsucht. Einen Ort, wo wir Ruhe finden. Also wo die Seele zu Hause sein kann, wo man geschützt ist. Denn machen wir uns klar, die zwei ausländischen Frauen ohne Männer, wenn die zurück nach Ephraim gehen, sind sie dort freiwillig für jeden. Niemand kann sie beschützen. Der Ort, an dem wir sicher leben können, liegt, und das ist die Empfehlung, die ganz nahe liegt, im Alten, da wo ihr herkommt. Geht zurück. Das ist der Sehnsuchtsort in einer Welt, in der alles zu verrutschen scheint, sich anders entwickelt als geplant, eigene Wünsche und Bedürfnisse unbeachtet bleiben und man in Situationen gerät, die man sich so freiwillig niemals ausgesucht hätte. Ein Ort, an dem ich sicher und geborgen leben kann. Das ist unser Grundbedürfnis. Und die erste Idee ist immer die, es doch dort zu versuchen mit diesem Sehnsuchtsort der Ruhe, wo er bisher immer zu finden war. Dorthin zurückzukehren, wo man sich auskennt, die Regeln beherrscht und nicht ganz unwichtig, von vornherein dazugehört, im Altvertrauten und Bekannten. Freilich ist das Altvertraute in dieser Geschichte der Ort, an dem drei Männer frühzeitig gestorben sind. Und auch das ist ja interessant, die Geschichten des Überlebens im Chaos werden ja immer von denen erzählt, die nicht gestorben sind. Und da tauchte dann auch gleich auf in dieser Geschichte aus der Nicht-Planwelt diese unangenehme Aufgabe, in die wir auch sonst gestellt sind, in Krisensituationen aber noch einmal in besonderer Weise, um die wir nicht herumkommen, obwohl sie so unheimlich anstrengend ist. Nämlich die Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen. Das ist etwas, was uns sehr anstrengt. Ruth wird vor diese Aufgabe gestellt und ihre Schwägerin Orpa ebenso. Bleiben oder gehen? Zurück ins Bekannte oder vorwärts ins Unbekannte? Bleiben oder gehen, wie viele Menschen in wie vielfältigen Situationen sehen sich und sahen sich genau mit dieser Entscheidung konfrontiert. Erinnern wir uns zu den Zeiten, als es mit dem Telefon in der Straße da eins gab. Ausreiseantrag stellen oder die DDR verbessern. Oder noch nicht ganz so lange her, Arbeitsplatz in München mit hohem Einkommen und hoher Miete oder Arbeitsplatz in der Heimat mit beidem auf deutlich niedrigerem Niveau? Kann man entscheiden, muss man entscheiden. Oder eben Aufbruch übers Mittelmeer ins verheißene Europa oder doch lieber bleiben im Elend. Oder Kiew verlassen oder Kiew nicht verlassen oder. Bleiben oder gehen. Entscheidungen treffen ist eine unserer anstrengendsten Aufgaben, denn wir wissen bei wirklichen Entscheidungen vorher nicht, ob wir die richtige Wahl treffen. Wäre es so, dann bräuchte man ja nur den Weg nehmen, der sich von alleine auftut. Es stünde gar keine Entscheidung im eigentlichen Sinn an. Aber ich weiß eben nicht, wie die Zukunft sein wird. Ich habe nicht alle Faktoren berücksichtigt, weil ich nicht alle wissen kann. Und ich kann auch gar nicht mit meinem begrenzten Horizont alle Informationen einsammeln, die nötig wären, um eine wirklich zutreffende, richtige Entscheidung zu treffen. Deshalb zeichnet das eine Entscheidung ja gerade aus, dass sie ungewiss ist in ihren Konsequenzen. Da leuchtet sie wieder auf, diese anstrengende Nicht-Planwelt. Wir wissen nicht, welche Fern- und Nebenwirkungen unsere Entscheidung auslösen wird. Es kann sogar sein, das haben wir alle schon so oft erfahren, dass wir eine als gut befundene Wahl nach einiger Zeit bereuen, weil sich das, was wir eigentlich lösen wollten, nur als Ursache für drei neue Probleme gezeigt hat. Das wollten wir eigentlich nicht. Gehen oder bleiben? Zur Nicht-Planwelt gehört auch, dass Entscheidungen unterschiedlich ausfallen und zugleich nicht mit den Etiketten richtig oder falsch versehen werden können. Denn die je eigenen Voraussetzungen sind bei jedem Menschen anders. Keiner gleicht dem anderen. Der eine ließ sich impfen, der andere nicht. Gibt kein richtig oder falsch. Ruth und ihre Schwägerin Orpa müssen sich entscheiden, ob sie in die Fremde aufbrechen wollen. Die eine entscheidet sich dafür, die andere dagegen. In der Krise ist sie unabweislich sichtbar geworden, die andere Art der Welterfahrung, dieser schwankende Boden, der unsere volle Aufmerksamkeit beansprucht, das Gehen auf dem Eis, wo wir uns in Acht nehmen müssen auf Schritt und Tritt, ständig gewahr werdend, was geht und was geht nicht. Man kann natürlich sagen, ach, das gibt's alles gar nicht. Meine Welt ist immer noch die Planwelt. Aber ihr wisst, dass man, wenn man so denkt, nun wirklich in Schwierigkeiten kommt und richtig auf die Nase fallen kann und sich richtig wehtun kann. Ganz nebenbei, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, hat das ja auch was Gutes, wenn man so langsam mit Tippelschritten und vorsichtig vorantastet. Wir klagen doch immer über unser Hamsterrad, über unser selbst geplantes Hamsterrad, dass alles so schnell ist und wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen können. Hier müssen wir mal langsam unterwegs sein und alle unsere Antennen ausfahren und die Welt mal wahrnehmen, wie sie ist, und mal schauen, was liegt denn da auf dem Boden? Hier werden wir entschleunigt und das tut uns doch auch gut, oder? Und noch etwas. Ich habe ja von meinem Muskelkater erzählt. Ich habe nicht erzählt, dass ich früh losgegangen bin mittags zur Mittagspause wieder zurück übers Eis, nach der Mittagspause, Nachmittag wieder in mein Büro übers Eis und abends wieder zurück übers Eis. Also deshalb auch der Muskelkater. Was ist das Schöne am Muskelkater? Man merkt, dass man Muskeln hat. Offensichtlich braucht man dafür aber eben diese Ausnahmesituation. Und es ist schon erstaunlich, dass wir heute an diesem sonnigen Sommermorgen wieder in einer, wie sagt man so schön, gut gefüllten Kirche sitzen. Und man könnte ja meinen, es ist alles wieder in Ordnung. Da hat es nie mal irgendeine Krise gegeben. Wir können also, das ist ja nachweislich zu sehen heute Morgen, auch in der Nichtplanwelt und in Krisensituationen überleben. Nicht alle, aber doch. Erstaunlich, nach so vielen übereinander geschobenen Krisen scheint es so zu sein, dass wir auch hier eine Chance haben. Wie macht man das? Wie geht das, sich nicht ständig überfordert zu fühlen, nicht dauergereizt, dauergenervt zu sein, im Dauerstress, nicht nur für die Muskeln des Körpers, sondern auch für die Muskeln der Seele und am Ende nur noch Kraft für Verweigerung und Wut und Protest zu haben? Ich hoffe, ihr habt keine Plakate irgendwie mit irgendwelchen unsauberen Sprüchen bemalt und habt sie in Chemnitz in die Luft gehalten. Ich denke, das geht besonders gut, indem wir uns an eine Welt erinnern, in der wir, die wir heute Morgen Gottesdienst feiern, auch schon immer zu Hause sind. Eine dritte Welt. Eine Welt, die unsere Heimat ist, unser Ort, an dem wir sicher und geborgen leben. Und das ist die Welt des Glaubens. Die Welt des Glaubens, die Glaubenswelt ist ja bei näherer Betrachtung ganz eng verwandt mit der Nichtplanwelt. Denn in der Glaubenswelt gilt ja nicht das, was wir tun, was wir machen, sondern das, was uns von Gott geschenkt wird. Und das ähnelt doch sehr dem Kontrollverlust aus der Nichtplanwelt, findet ihr nicht? In der Glaubenswelt sitzt Gott selbst im Regiment und schreibt, wie wir so gerne sagen, auf unseren krummen Linien gerade. Da gehen wir vergnügt, erlöst und befreit durchs Leben, weil wir ja unser Dasein, unser unverfügbares Dasein nicht selbst absichern müssen, sondern uns einfach verdanken und sagen, schön, lieber Gott, danke für diesen Sonntagmorgen. Da vertrauen wir uns einer Führung an, die wir nicht selbst steuern können. Denn planbar ist in Glaubensdingen ja überhaupt nichts. Weder ob jemand zum Glauben kommt, noch ob jemand ihn verliert, noch wie lange er dabei ist. Nichts ist planbar, alles ist geschenkt. Wir können natürlich versuchen, das sind ja dann sozusagen die Abwege, die Unverfügbarkeit Gottes in den Griff zu bekommen und ihm schon zu sagen, was er so zu tun hat. Aber das ist ja nicht die Glaubenswelt. Das ist ja wieder die Planwelt, in die wir den lieben Gott hineinziehen. Lieber Gott, ich wünsche mir von dir und nun mach mal. Da machen wir ja aus Gott einen Götzen. Dieses Leben in der Glaubenswelt pulsiert im Vertrauen auf den, der es grundsätzlich gut mit uns meint. Der will, dass wir aufatmen und leben. Seit der Urgeschichte der Bibel ist diese Vertrauensgeschichte nicht abgerissen und wir sind ein Teil von ihr. Mit dem an einem Kreuz gestorbenen, von den Toten auferweckten, sind wir quicklebendig unterwegs. Und das alles hat nichts mit uns zu tun. Also da haben wir nichts dazu beigetragen, meine ich. Und übrigens auch das gilt noch, in der Glaubenswelt können wir uns sehr locker und entspannt auch falsch entscheiden. Warum auch nicht? Wenn doch jemand da ist, der trotzdem täglich die Sonne über Gute und Böse aufgehen lässt und uns auf ewig versprochen hat, sich unter keinen Umständen, egal was für Fehler wir machen, von uns abzuwenden. Das ist doch unsere Glaubenswelt. In der Glaubenswelt, so bemühen wir uns jedenfalls, so gut es geht, nehmen wir dankbar die Lebensmöglichkeiten an, die uns gegeben sind. Und machen niemandem eine Rechnung auf, was uns noch alles zusteht. Dem lieben Gott nicht, denen da oben nicht und denen, die uns zur Seite sind, auch nicht. Wir gläubigen Menschen bemühen uns jedenfalls, in allem die Möglichkeiten zu sehen und nicht immer nur das, was nicht geht. Wir zählen also dankbar, von unten nach oben, von 0 Richtung 100. Und nie verbittert von 100 nach unten. Na, nie, nie nicht, aber wir geben uns Mühe. Wir, die wir also in der Glaubenswelt so erfahren sind, wir sind damit, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, eigentlich diejenigen, die in dieser bedrängenden Nicht-Planwelt sich am besten zurechtfinden müssten, sie am leichtesten bewältigen müssten. Und nun, ihr lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde, was machen wir denn nun mit diesen drei Welten, in denen wir offensichtlich, ob wir wollen oder nicht, zu Hause sind? In der Planwelt, der Nicht-Planwelt und in der Glaubenswelt. Drei Gedanken am Schluss der Predigt. Erstens, das klingt jetzt wenig fromm, aber es muss gesagt werden. Ich wäre auf dem Weg in mein Büro im Januar keinen Schritt vorangekommen, ohne einen richtigen guten Schuss Vertrauen in mich selbst. In mich selbst. Ich habe kein Gebet gesprochen, bevor ich losgegangen bin. In Bruchteilen von Sekunden habe ich entschieden, das schaffst du. Natürlich ist dieses Selbstvertrauen wiederum ein Geschenk des Höchsten in meinem Leben, gereift in 60 Jahren, ganz klar. Aber, dass wir uns bewusst machen, wie viel wir uns auch selbst zutrauen können, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Begründung dafür, wie wir in der Nicht-Plan-Welt vorwärts kommen können. Wie schon gesagt, früh hin, mittags zurück, nachmittags hin, abends zurück. Und ich habe mir nichts getan. Es ging. Wow. Erstens, Selbstvertrauen. Zweitens, vom Dichter Jean-Paul stammen die Worte, wenn es glatt eist, gehen die Leute Arm in Arm. Gut, wer in Krisen nicht allein ist. Und das wäre das Zweite. Ruth hat ihre Schwiegermutter gehabt und die hat ihre Schwiegertochter gehabt. Zwei Frauen sind nach Bethlehem ins Ungewisse gegangen. Schauen wir also, gerade wenn es eng wird, zur Seite und nehmen die Menschen wahr, die uns in der Unsicherheit Sicherheit geben, einfach nur dadurch, dass sie da sind und denen wir natürlich auch Sicherheit geben, dadurch, dass wir da sind. Also ihr Lieben, dann schaut euch doch mal um. Schaut mal bitte jetzt gleich sofort nach links und nach rechts. Ihr werdet dort einen Menschen sehen. Einige kennen sich schon seit Jahrzehnten. Andere müssen vielleicht ein bisschen weiter schauen, weil sie allein sitzen. Aber irgendwann fällt euer Blick auf einen anderen Menschen, wo ihr sagen könnt, Mann, ist das gut, dass du da bist. Ist das schön, zu dieser Gemeinschaft zu gehören, Schwestern und Brüder zu haben, einen Mann, eine Frau, ein Kind zu haben. Wunderbar, danke. Was für eine Konditionierung zum Überleben in der Nicht-Planwelt. Und drittens, und das ist natürlich nun das Wichtigste, und das kann ich auch nur zu euch sagen, ihr lieben Schwestern und Brüder im Glauben. Nehmen wir den neben uns wahr, den wir nicht sehen. Den wir trotzdem in keiner Situation, im Leben nicht und im Sterben nicht, abschütteln können. Ich will es mal mit einer Strophe aus einem Weihnachtslied deutlich machen, das ansonsten ziemlich kitschig ist. Aber diese eine Strophe trifft den Punkt. Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass er treu mich leite an der lieben Hand. Vielleicht fällt euch auf, dass das ja nun schon fast wieder wie Planwelt anmutet, nicht? Wenn ich also jemanden habe, der mich an der Hand führt, wenn ich also ein geführter Mensch bin, dann hat ja jemand, auf den ich keinen Zugriff habe, einen Plan für mein Leben, einen Plan für mein Leben. Und das völlig unabhängig davon, wie gerade die Lage in der Welt ist oder in meinem Leben. Ich finde es interessant, dass es also auch zwischen der Planwelt und der Glaubenswelt Schnittmengen gibt. Der Unterschied bleibt natürlich, die Pläne der Planwelt heißen in der Glaubenswelt nicht Pläne, sondern Verheißungen. Verheißungen, an die man glauben muss, die nicht mit Sicherheit eintreten. Und vor allem in der Glaubenswelt, das ist der Grundunterschied zur Planwelt, ist eindeutig der Regiestuhl anders besetzt. In der Planwelt kann man ja, wenn es um die Regie geht, sich auch mal irren. Manchmal planen wir ja unser Leben und meinen, wir hätten es geplant. Und dann haben wir uns, wie sagen wir dann immer, verrechnet. Ich habe mich verrechnet. Es gibt einen schönen Witz, den kann ich mir nicht verkneifen, den kann man immer besetzen mit dem, der wieder gerade meint, er wäre der Größte. Nehmen wir mal den Letzten, der meint, er wäre der Größte und der es auch wieder werden will. Nehmen wir mal Donald Trump. Was sagt Donald Trump, wenn er vor seinem Schöpfer steht? Du sitzt auf meinem Platz. Ich denke, er hat sich da verrechnet, ja? Schauen wir mal, ob er dann am Ende wieder im, wie heißt das, Oval Office sitzt oder im Gefängnis. Bleibt ja noch abzuwarten. Der wesentliche Unterschied zwischen der Planwelt und der Glaubenswelt besteht darin, wer im Regiment sitzt. Und das ist ja gerade das Faszinierende und Schöne an der Glaubenswelt, dass da jemand die Regie führt, der Chef ist, dessen Möglichkeiten meine eigenen und die von uns allen bei weitem übersteigt. Können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Der Schöpfer des Universums, mit dem haben wir es zu tun. Der Schöpfer des Universums. Merkt ihr, wie klein da unsere Krisen werden? Ich will sie nicht bagatellisieren, aber sie haben plötzlich eine andere Referenz. Und noch etwas. Den, der da in diesem Regiestuhl sitzt, den hält es nicht in diesem Stuhl. Da bin ich wieder bei dem Mann, der am Kreuz starb und an Ostern auferweckt wurde. Der will uns so nah wie möglich kommen. Und er geht diesen Weg, das so nah wie möglich, ja bis zum Letzten, bis zum Tod. Auch da will er da sein, im Tod. Und vorher? Vorher will er mit mir den Reigen des Lebens tanzen, eröffnen. Glaubenswelt. Vielleicht, darf ich das wagen? Vielleicht will er ja sogar manchmal mit uns auf dem Eis tanzen. Geht ja eigentlich gar nicht, ja. Also ich komme gerade so voran und dann tanzen. Aber vielleicht kann man ja mit dem Schöpfer des Universums auch auf dem Eis tanzen. Und vielleicht habt ihr ja nun nicht von Montag bis Samstag, aber in eurem Leben mal so drei solche Tänze erlebt. Oder zwei. Oder einen. Und das sind unvergessliche Augenblicke. Die haben euer Leben geprägt. Auch das gibt's ja. Bei ihm ist Freude in allem Leide und das Finale steht fest, es wird gut. Denn das ist ja die Schlussfrage, wie geht's dann aus am Ende? Die Hoffnung ist groß in der Glaubenswelt, dass es gut ausgeht, egal wie es ausgeht. Das ist kein Plan, ihr Lieben. Das ist kein faules Versprechen, sondern eine Verheißung. Eine Verheißung, der man in seinem Leben Glauben schenken kann. Und diese Verheißung, das ist das Schöne, übersieht niemanden. Und da muss man jetzt mal sagen, die geht über die, die hier versammelt sind, hinaus. Die gilt allen Menschen. Allen. Allen. Die übersieht niemanden. Die gilt auch Kilion und seinem gebrechlichen Bruder und dem viel zu früh verstorbenen Vater. Und die gilt auch Orpa, die sich ganz anders entschieden hat als Ruth. Sie gilt allen. Damit bin ich am Ende meiner Predigt über diese drei Welten und uns Wanderer zwischen den Welten. Wie geht denn die Geschichte von Naomi und Ruth aus? Gut geht sie natürlich aus. Wie denn sonst? Liebe Schwestern und liebe Brüder, liebe Gäste und liebe Freunde, die ihr diesen Gottesdienst miterlebt, vielleicht habt ihr ja heute Zeit, noch im Laufe des Tages mal die nächstgelegene Bibel in eurem Haushalt zu ergreifen, mal das Buch Ruth aufzuschlagen, ist nicht ganz leicht zu finden, und mal zu lesen, wie die Geschichte weitergeht, ausgeht. Amen.